No Guts, No Glory. Der Podcast rund um die Themen Biohacking, Sport und Darmgesundheit. Mit Simone Krumhofer und Alex Antonitsch.
Ja, hallo. Heute haben wir einen Gast, Alex.
Ja, einen aktiven Triathleten da, einen sehr erfolgreichen aus unser Nachbarland, aus Deutschland. Yannick, herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, vielleicht noch kurz zur Erklärung, das ist Yannick Schaufler, der hat erst am Wochenende, letztes Wochenende in Zell am See, an Ironman 73 gewonnen. Laut World Triathlon.
Nein, nicht ganz gewonnen, aber fast. Er war sehr lange im Bild.
Na, für mich hat er gewonnen, ja. Aber laut der World Triathlon Page bist du eines der vielversprechendsten Talente. Hottest Property, sagen sie dort im Triathlon. Wann ist denn das beste Alter im Triathlon?
Ja, das ehrt mich natürlich sehr. Das beste Alter kommt jetzt so langsam. Also wenn man irgendwie in die Sportliteratur schaut, dann geht es bei 28 los, so auf den kürzeren Distanzen bis 30, 32. Und auf den ganz langen Distanzen geht es sogar noch ein bisschen länger. Also da kann es sein, dass man erst zwischen 34 und 36 Jahren peakt, wie man so schön sagt.
Und vielleicht einmal ganz kurz für mich erklärt und vielleicht auch für einige unserer Hörer Triathlon. Also ich habe vorgelesen, Zell am See, Ironman. Für mich war Ironman immer Hawaii. Also wo sie nach 180 Kilometer am Rad noch einmal kurz einen Marathon laufen. Vielleicht kannst du mal aufklären, was ist olympisch und was sind die gängigsten Distanzen und was ist das, was du am meisten liebst?
Ja, also die Sportart Triathlon, die wächst und gedeiht. Es ist eine sehr schöne, positive Entwicklung. Gleichzeitig sehe ich es auch so ein bisschen als die größte Schwäche, dass so die Leute ein bisschen den Überblick verlieren. Also früher war es wirklich das, also auch auf der Straße, wenn man angesprochen wird auf Triathlon, das ist, ach ja, und warst du schon mal auf Hawaii? War ich noch nicht, aber vielleicht räumen wir das einmal auf. Also es gibt einfach unterschiedliche Distanzen und dann gibt es unterschiedliche Marken, Rennserien, die ihren Namen draufschreiben. Aber ich glaube, es ist am einfachsten über die Distanzen. Also es gibt die olympische Distanz, da läuft man 10 Kilometer zum Abschluss, radelt 40 Kilometer und schwimmt 1,5 Kilometer. Die ist olympisch, also da gibt's dann auch, also hatte ich auch vor, mich dafür.
Muss aber auch das Ziel für jeden dann sein, oder? Wenn es olympisch ist, oder nicht?
Ich habe es probiert, mich für Paris zu qualifizieren. Da war Deadline dann vor jetzt knapp 2 Jahren und bin gescheitert, muss ich so ehrlich sein. Wir hatten einfach, wir sind eine sehr, sehr starke Triathlon-Nation in Deutschland. Also nicht nur auf den ganz langen Distanzen, wo man die einschlägigen Namen kennt, sondern auch schon, das geht im Nachwuchs los. Also da wird tolle Arbeit geleistet im Nachwuchs. Und das sind dann ganz, ganz spezielle Kriterien, Weltranglisten, wo man Punkte einzufahren hat. Und am Ende des Tages gibt es 3 Plätze pro Nation, beziehungsweise 2 bis 3 Plätze. Deutschland hat sich 3 erarbeitet und ich war am Ende des Qualifikationszeitraums oder beziehungsweise wo ich dann gesagt habe, das wird nichts mehr, war ich 5., 6. Deutscher, hätte für ein kleines Land wie Luxemburg vermutlich einen Platz geholt. In Deutschland hat es eben nicht gereicht und kann mir aber da auch nichts vorwerfen. Also habe da alles reingelegt über die 3 Jahre in dem Qualifikationszeitraum und muss dann einfach, also das sind dann auch teilweise Freunde von mir, denen ich das natürlich auch von Herzen gegönnt habe. Und also das ist natürlich das Ziel gewesen, lange Zeit.
Okay. Was mir noch aufgefallen ist und was ich unbedingt noch erwähnen muss, du hast in St. Pölten auch einen 73 gewonnen. Genau, kenne ich nämlich, diesen Triathlon, ja, weil Christoph Schwarz, einer der Veranstalter, war Schwimmer zu meiner Zeit im Leistungszentrum und Petra Schwarz-Ritter war ausgezeichnete Tennisspielerin, die war in Paris Viertelfinale und da hast du den Triathlon in St. Pölten gewonnen.
Genau, also, heuer.
Heuer war das, ja?
Ja.
Genau. Gratulation.
Und Dankeschön.
Was auch aufgefallen ist, deswegen, wir haben immer diskutiert, Triathlon-Profi. Ist es jetzt dein Beruf? Weil wenn ich deine Homepage anschaue, dann komme ich in Staunen. Also Autor, Podcaster, alle möglichen Studien abgeschlossen. Okay. Geht sich das aus als Profi?
Also ich habe ja hier, ich habe es gerade schon hier zu eurer Chefin gesagt, dass ich es einfach super beeindruckt finde, wenn Leute auf einem Gebiet sich zum Experten machen, arbeiten, wie auch immer. Ja. Und da haben wir sicher eine neben mir sitzen jetzt gerade. ich bin da eher diversifiziert, würde ich sagen. Also ich habe einfach viele Interessen, viele Leidenschaften und vielleicht auch, manche sagt, viele Talente, die erstgenannten Attribute, die du mir gerade zugeschrieben hast, die sind so also ein bisschen der Covid-Zeit entsprungen. Also okay. Da habe ich mal tatsächlich ein längeres Essay geschrieben, was ich dann auch verlegt habe. Und da habe auch mal so ein bisschen mich im Podcasten probiert, also auch auf deiner Seite jetzt, nicht nur als Gast. Und aber das dann auch, das waren immer so Projekte und deswegen auch nichts Langfristiges, was ich so durchzieht, ist natürlich der Sport, aber eben auch, dass ich doch noch nebenher studiert habe. Ich war tatsächlich so, dass ich war wie du im Sportinternat und bin dann an den Bundesstützpunkt in Saarbrücken. Aber
noch als Fußballer oder schon als Triathlet?
Als Triathlet, ja genau, lange okay. Fußball gespielt und dann musste ich eine Entscheidung fällen, weil Schule hat sich auch nicht von allein erledigt. Ne? Also es war dann irgendwie begrenzt Zeit nur und dann, wie gesagt, ja als Triathlet dann den Weg eingeschlagen, da Leistungssport mit allem, was dazugehört. Und aber dann auch mich total aufs Studium gefreut. Also ich habe einfach dann also mit 16 schon da gesessen, was könnte mich dann anmachen? Ist es Psychologie? Ist es, die Eltern haben dann gemeint, du hast ja ein gutes Abi geschrieben, ein sehr gutes Abi. So jede Familie braucht einen Mediziner. die Klassiker. Aber habe dann mich für auch da nichts Halbes, nichts Ganzes entschieden. Ich fand Wirtschaft spannend und gleichzeitig konnte ich mir vorstellen, Jurist zu werden, also Recht. Aber das ist in Deutschland mit dem Staatsexamen war nicht sporttauglich und deswegen habe ich Wirtschaftsrecht im Bachelor studiert, später dann im Master nochmal auf Finance spezialisiert. Also das ist so mitgelaufen jetzt die Jahre. Ich habe jetzt alles abgeschlossen im April diesen Jahres mit der Masterthesis und bin jetzt gerade, also fühlt sich noch an wie Sommerferien und jetzt ist es tatsächlich wirklich so, dass ich mich in eine Lage versetzt habe, wo ich sage, jetzt mache ich die Sport. Also es ist tatsächlich so zum ersten Mal.
Das ist und wirklich beeindruckend, muss ich sagen. Noch dazu als Schulabbrecher. Bei uns hat es damals die Möglichkeit nicht gegeben. Trainer hat gesagt, entweder oder. Ja. Jetzt kannst du dich entscheiden, dann unterstützen wir das. Ja. Im Nachhinein, ja, manchmal traut man nach, aber man muss leben damit. Aber beeindruckend, also muss ich wirklich sagen.
Es gibt ja dieses Saying, dass wenn dein zukünftiges Ich dich irgendwie in 10 Jahren hier sitzen sieht, was würdest du dir raten? Und ich glaube, ich bin jetzt wirklich an einem Punkt, wo das alles schön und gut ist mit den Dingen nebenher, aber ich glaube, mein zukünftiges Ich würde mir sagen, mach mal jetzt richtig Sport. Ja. Also gib mal nochmal alles und schau mal, wo es hinführt.
Das finde ich sehr cool. Und jetzt bist du ja Teil dieses Omnibiotic Power Teams. Simone, vielleicht kannst du kurz erklären, was dieses Omnibiotic Power Team ist.
Ja, also das ist so ein bisschen auf meinem Mist gewachsen sozusagen, weil ich war schon wirklich jahrelang Omnibiotik-Anwender. Ich habe das genommen und habe dann als Triathlet natürlich auch versucht, Kontakte zu nutzen, wo ich auch über die Produkte einen positiven Impact hatte. Und dann kam ein Kontakt zustande mit unserer Chefin, mit der Frau Magistra, Professorin mittlerweile, Frau Wallner, Anita. Und in diesem Kennenlernen hat sich dann wirklich auch so ein Need ergeben, dass sie gesagt hat, du Sport, das interessiert mich total, das finde ich so super. Wir haben auch ein Probiotikum, das ganz explizit für die Bedürfnisse, gerade auch im Ausdauersport, eigentlich entwickelt wurde. Aber so der Missing Link ist jemand, der sich drum kümmert. Der sich auch so ein bisschen drum kümmert, eben den Kontakt herzustellen, zu schauen, wie kann man dieses Thema auch für ein Unternehmen natürlich im positiven Sinne auch über diese Emotion des Sports nutzbar zu machen. Und sie hat dann gleich zu mir gesagt, du, ich unterstütze dich im Sport, aber dir muss klar sein, sobald du mit dem Sport aufhörst, möchte ich, dass du auch wirklich bei mir arbeitest, für mich arbeitest und dann auch deine Ideen umsetzt. Und das ist natürlich, war eine großartige Herausforderung damals, weil dann hatte ich auch wirklich die Möglichkeit, mich im Sport noch ein bisschen zu verwirklichen. Ich war ja uralt. Ich habe ja ganz spät begonnen und war dann wirklich auch schon so ganz, ganz, also was man in der Literatur gar nicht mehr findet. Also so alt war ich dann schon. Aber natürlich hat sich dann für mich auch sehr viel Positives ergeben, was ich jetzt auch in meiner Arbeit umsetzen kann. Und irgendwann haben wir dann auch beschlossen, ja, wir brauchen eigentlich auch gesponserte Athleten, die wir in so einem Teamkonstrukt für uns intern zusammenfassen und das ist das Omnibiotic Power Team.
Finde ich toll, wobei du sagst gesponserte Athleten, das heißt ja oft nur, okay, dann pickt man was rauf und dann ist er dort. Aber da möchte ich jetzt einhaken, weil was bedeutet denn für dich das Thema Darmgesundheit, für dich persönlich als Athlet?
Ja, also erstmal, du hast gerade angesprochen oder angedeutet, also klar, oft ist einfach so, okay, Sponsor, Geldgeber, ja. Ich drucke hier das Logo drauf und bin glücklich. Aber tatsächlich, Omnibiotik ist viel, 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 viel mehr. Ja. Also es ist nicht nur so, also ich finde es ganz, ganz seltsam, aber auch wenn ich da in St. Pölten unterwegs bin und natürlich meine Omni-Flaschen habe in Magenta, ja, aber da ist ja nicht wirklich Omni-Pulver drin, ne? Dann sage ich, ja doch. Also es gibt viele Profi-Triathleten, die das nicht so handhaben, die da ein bisschen schummeln. Aber für mich, also ich liebe die Produkte einfach. Und dann gibt es natürlich viele Dinge, die darüber hinausgehen. Ob das jetzt was Mediales ist wie hier, was mir natürlich auch als selbstständiger Profi hilft. Oder Austausche mit der Simone. Also das finde ich auch immer sehr bereichert, also so, dass ich dann kann ich meine Partnerin hier hinzuziehen. Also ich nehme Notizen und danach brauche ich erstmal so eine halbe Stunde nochmal, um das sacken zu lassen. Und dann die nächsten Trainingseinheiten wird gegrübelt. Also das ist, aber es ist einfach sehr, sehr hilfreich. Also wir haben da schon den einen oder anderen Schlüssel gefunden, aber das ist ein laufender Prozess und ich bin da sehr, sehr, sehr dankbar, ja. Und das Thema Darmgesundheit, Probiotika, das kam jetzt tatsächlich erst bei mir mit dem Schritt auf die Mitteldistanz. So richtig zum Tragen, beziehungsweise wurde das sehr, sehr wichtig. Wobei, wenn du mich jetzt nach einem Schlüsselerlebnis fragen würdest, war es tatsächlich in 2023, wo ich gerade in diesem Qualifikationsprozess mich befunden habe, also das ist natürlich ein Markt, wo ständig was aufkommt und jetzt sind es neuerdings irgendwelche Brokkoli-Shots und da war es B-Carb. Mhm. Und das ist natürlich auf den kürzeren Distanzen schon dieses Thema Laktat und es ist natürlich dann oft auch so dieses Ding, also wie kriegt man den
Konsum? Kannst du das einmal für die Hörer vielleicht erklären?
Wahrscheinlich hier
für Simone.
Ja, also man erhofft sich, also Bicarbonat kennen wir alle eigentlich als Backpulver. Natron ist nichts anderes, also chemisch gesehen, und hat einen ganz starken Einfluss auf den pH-Wert. Und wenn wir natürlich über eine über einen Regulationsmechanismus des pH-Werts nachdenken, dann scheint sich ein positiver Effekt zu ergeben, wenn ich Bicarbonat vor sehr kurzen, hochintensiven, schnellen Einheiten sozusagen einnehme, um dann eben quasi den pH-Wert auch zu regulieren und dadurch eine verbesserte Leistungsfähigkeit zu sehen. Was ich halt gesehen habe, auch in der Literatur und wo ich dann immer vorsichtig bin, ist, wir sehen das eben bei eigentlich relevanten Einheiten, die vielleicht jetzt für einen Langdistanzathlet nicht unbedingt primär notwendig sind. Natürlich kann man über VO2-Max-Einheiten nachdenken und so weiter. Aber die Side-Effects, die Mechanismen, die uns jetzt wahrscheinlich der Yannick auch erzählen kann, das ist immer das, wo ich sage, wägt gut ab, weil wir haben auch mit unseren norwegischen Kontakten da sehr viel drüber diskutiert, wo ich immer gesagt habe, ich gehe jetzt von der Darmgesundheit als primären Faktor aus und da wäre ich vorsichtig, weil es einfach, wenn wir pH-Wert verändern, dann hat das bestimmte weitreichendere Folgen, die eher zu Problemen führen können, als die positiven Effekte, die so minimal sein können, uns jemals weiterbringen. Aber vielleicht kannst du uns deine Erfahrung dazu erzählen.
Nee, so, das ist einfach speziell mit diesen Produkten, weil das natürlich, es kommt auf und man will natürlich den Konsumenten irgendwie catchen und das Gefühl hat ja jeder schon mal einfach Laktat und ich kann nicht mehr und dann kommt da so ein Wundermittel und kostet auch noch viel Geld und dann ist man natürlich auch schon mal so, in welcher Einheit setze ich das ein und dann ist ja oft so, dass diese Einheit dann tatsächlich auch ganz gut funktioniert, ob das jetzt an diesem Produkt gelegen hat. Wahrscheinlich seltener. Ich glaube, das geht eher um das ganzheitliche System. Aber ich habe es dann doch getestet. Also immer Produkte testen, egal was. Aber habe es dann eingesetzt für einen Sprint-Weltcup in Valencia damals. Und okay geschwommen, mich in die Führungsgruppe gefahren. Und da tatsächlich sehr gut gefühlt. Also so rückblickend. Und vom Rad runter, ganz vorne und auch super. Und dann war ich in einer fünfköpfigen Führungsgruppe. Und es waren noch zwei Runden zu laufen. Das war eine Kurzdistanz, eine olympische Distanz, also 10 Kilometer. Das habe ich gerade falsch gesagt. Aber in Prime Position. Also ich habe mich schon mental auf den letzten Kilometer eingestellt und wo es dann wirklich um Millimeter geht im Zweifel. Und ja, mit 2 Kilometern bis zum Ziel hat der Magen-Darm-Trakt gesagt, das ist nicht mehr. Und es kam alles oben raus. Und dann ja, war es das für mich mit diesem Experiment. Ich meine, später, jetzt auf den längeren Distanzen, wie du schon gesagt hast, ist das nicht mehr so entscheidend tatsächlich. Allerdings, ja, es spielt da auch noch mehr mit rein. Also es ist zum Beispiel, also für mich wäre es hinderlich, mir so viel Salz kurz vor dem Rennen nochmal in meinen Körper zu schütten. Also das ist echt, es ist sehr komplex, aber gleichzeitig auch sehr, sehr spannend. Ja. Mhm.
Aber wie schaut das jetzt aus, wenn du sagst, was hast du da für eine Strategie, wenn du, nehmen wir mal jetzt Zell am See her, das ist ein paar Tage aus, wie verpflegst du die da? Also wie schaut das in der Vorbereitung aus, am Tag vom Wettkampf und während dem Wettkampf?
Ja, das Triathlon ist sehr, sehr, sehr komplex. Also spielen einfach so viele Faktoren mit rein. Zell am See war jetzt tatsächlich das erste Rennen, was ich zweimal bestritten habe. Also ist natürlich, wenn ich sage komplex, das ist die Strecke, das ist die Witterung, also die äußeren klimatischen Verhältnisse. Und ich weiß noch, letztes Jahr bin ich da noch ohne das Solid am Start gewesen und habe mich nur über dieses Carbotonic verpflegt, was auch bei anderen Bedingungen mal gut funktioniert hat. Und da habe ich dann aber ganz verzweifelt diese Simone angerufen und gesagt, dass irgendwie, ich hatte brutal Durst zum Ende des Radfahrens und das war einfach jetzt rückblickend viel zu viel Salz und ja, ich spreche das Solid an, das für mich echt so ein bisschen der Game Changer war, zu wenig Kalium. Also das ist echt, das haben wir festgestellt, dass es bei mir sehr, sehr wichtig ist, weil die zellulären Prozesse eben so vonstatten gehen. Und ja, klar, wir Triathleten sind das schon, also es ist, muss man vielleicht als kleiner Disclaimer vorwegnehmen, es ist nicht, nicht gesund, das Ganze, ne? Also wir schütten einfach Unmengen an Zucker in uns rein. Also es gibt Benchmarks.
Habe ich hier schon gesehen. In Vorbereitung auf ein Triathlon. Ja,
also schon mal das Carboloading, also das sind dann doch die Gummibärchen, zu denen man greift. Also irgendwie diese Kohlenhydrate reingehen, man hat dann eine Zahl, die man sich vornimmt und unter Athleten wird so ein bisschen sich gebettelt, wer denn mehr pro Stunde Zucker in sich reindrücken kann. Also es ist nicht gesund, ne? Aber gleichzeitig ist es erforderlich. Also das ist auch so der Key-Faktor so die letzten Jahre gewesen, warum diese Leistungen so explodiert sind. Und ja, ich für meinen Teil habe jetzt gestern auf dem Rad, also nur auf dem Rad, 230 Gramm Kohlenhydrate in mich reingedrückt über Gels und noch ein Päckchen Solid mit dazu. Und beim Laufen geht's weiter. Also da kommt man schon auf ganz schön viel Zucker, ja.
Ich bin jetzt einmal ganz baff, weil 230 Gramm und dort weiß ich wie viel und da. Und dann nehme ich unsere Sportart her im Tennis und denke an dem, gestern habe ich es gepostet, an dem Alexander Bublik, ist jetzt nicht Weltklasse, aber 19 in der Welt mittlerweile und sagt, ne, ein Glas Rotwein am Tag schadet meiner Vorhand nicht. Ja. Also dann muss man teilweise den Kopf schütteln, obwohl dort auch alles viel, viel professioneller geworden ist und auch die Elektrolytgetränke ausgetestet werden. Aber ist es bei euch dann so, dass Darmprobleme bei Triathleten irgendwo einmal vorprogrammiert sind oder durch die Belastung etc., Simone?
Naja, das ist genau der Fakt und deswegen, der Janik hat es schön angesprochen, sie betteln sich momentan so, wer schafft die meisten Kohlenhydrate quasi ins System reinzubringen und das auch zu tolerieren. Ich meine, da gibt es ein System Train the Gut, wir müssen das natürlich üben, wir müssen diese Toleranzfähigkeit auch trainieren, weil was der Körper nicht möchte unter Belastung ist eigentlich resorbieren. Wenn wir uns das physiologisch anschauen, der Magen-Darm-Trakt wird massiv unterversorgt mit Blut hin zur arbeitenden Muskulatur, also im Triathlon vor allem die Beine und die Arme natürlich. Und dann verändert sich in einem System wie dem Magen-Darm-Trakt natürlich sehr viel. Einerseits ist Blutfluss immer auch Kühlung. Jetzt haben wir über den metabolischen Prozess schon eine Regulierung des der Körperkerntemperatur nach oben, das ist physiologisch, uns wird warm, wenn wir uns bewegen. Dann wird aber noch zusätzlich das System nicht gekühlt, dann verändert sich die Temperatur im Intestinaltrakt, dann verändert sich der pH-Wert, dann verändert sich dadurch die Enzymaktivität, weil das ist ganz eng gekoppelt. Wenn sich die Enzymaktivität ändert, dann verändert sich auch die Resorptionsgeschwindigkeit, weil dafür sind Enzyme ja zuständig und die Transportzeit, Magenentleerung und so weiter.
Also essen könnte er gar nicht jetzt irgendwie.
Das ist genau der Fakt, den man trainieren muss, weil auf so langen Distanzen musst du Energie zuführen, dass du diese hohe Leistung.
Aber deswegen gibt es ja jetzt diese Gums und
genau,
Gels.
Genau. Und deswegen versuchen wir in der Produktentwicklung quasi so viel Energie wie möglich in so wenig sozusagen Teilchen wie notwendig zu backen. Das steuern wir dann über die Osmolarität, das ist ganz entscheidend. Also du siehst schon, das ist hochkomplex, was wir auch quasi in der Entwicklung machen, weil es nutzt nichts nur quasi zu sagen, ja, wir nehmen ein bisschen Maltodextrin und ein bisschen Fructose und ein bisschen Glucose und dann schauen wir mal, wie funktioniert das. Wir machen uns da wirklich sehr viele Gedanken, weil das eine ist, wir müssen schnell resorbieren, unter höchster Belastung. Und das zweite ist, die Oxidationsrate muss schnell sein. Das heißt, es ist einerseits gut, wenn das Ganze aus dem Darmlumen hinausgeht, also resorbiert wird, aber dann muss es oxidiert werden, weil diese Oxidation ist ja dann zuständig quasi für die Produktion des ATPs.
Jetzt, ich habe eine ganz einfache Frage. Ist der Triathlon das härteste für den Darm? Von den Sportarten her?
Das, also wo es dann immer, also hopp oder top, wo es scheitern kann, ist das Laufen einfach. Mhm. Ich kann gar nicht biologisch erklären, wieso, aber das, ja, jeder, der irgendwie den Laufsport betreibt, der weiß, im Zweifel am Morgen, also ja. So, wenn man dann schon irgendwie 3 Mahlzeiten Intus hat, dann ist doch immer ein bisschen risikobehaftet. Also wenn man auch so, ja, ist gut, es gibt den Christian Blumenfeld, der auf dem Rad schon alles ausgespäht hat von diesen schwarzen Produkten. aber ansonsten ist beim Laufen einfach oft, dass dann irgendwie der Darm streikt und dann führt es auch leider dazu, also das ist dann wirklich ein K.O.-Kriterium. Also dann heißt Laufen, nicht mehr laufen, sondern gehen.
Ja. Also ist das Härteste für den Darm von den Sportarten her jetzt?
Naja, es ist natürlich, es kommen viele Faktoren, vor allem auch der Faktor Zeit und die mittlerweile so hohen Intensitäten. Dann war es lange Zeit, das ist ja mittlerweile besser, auch eine anatomische Herausforderung, diese lange Position oder diese Position am Rad, die über Jahre ja über einen sehr extremen Hüftwinkel auch nicht unbedingt ideal war für die Resorption. Das heißt, wenn du dich an Lance Armstrong erinnerst, Einzelzeitfahren, Tour de France, da war quasi ein 90-Grad-Knick zwischen Hüfte und Oberkörper. Und das ist natürlich für Resorption nicht dienlich, aber es ist mega aerodynamisch, hat man damals halt so gedacht. Mittlerweile versucht man den Hüftwinkel aufzumachen, genau aus diesen Gründen natürlich auch muskuläre Vorbereitung fürs Laufen ist besser und so weiter, aber auch Resorption. Das heißt, du hast schon quasi einen relativ unpraktischen, langen Zeitraum am Rad, vor allem bei den 180 Kilometer. Ich meine, da sitzt du halt dann doch 4, 4,5 Stunden am Rad, ja, also die Profis. Die Amateure sitzen dann 8 Stunden am Rad, kannst du dir vorstellen. Über die kann man ja auch nachdenken. Und dann das, was jetzt geschwächt wurde, einerseits Intestinaltrakt, aber auch natürlich Psoas und so weiter, muss jetzt aktiv sein im Laufen. Mhm. Das heißt, du musst dich aufrichten, musst viel Körperspannung haben und dann musst du 42 Kilometer laufen bei einem Ironman oder 21 Kilometer und das, ich weiß nicht, wie schnell du gestern gelaufen bist, ich habe es nicht im Kopf, aber richtig, richtig schnell. Und natürlich ist dann diese repetitive Bewegung auch beim Laufen für den Darm natürlich eine Stoßbelastung, muss man auch sagen. Mhm. Und wenn das Ganze natürlich schon vulnerabel ist und angegriffen, dann kommt es natürlich in der Situation auch zu den meisten Problemen.
Ich bin beeindruckt, was ich jetzt lerne über die Sportart. Auf der anderen Seite, Yannick hat ja kein Gramm zu viel. Oder wie viel Kilo hast du?
63, ja. Ich komme gerade aus dem Höhentrainingslager, da ist immer da.
Also, und wenn ich mir dann Hobby-Triathleten, wo ich ein paar davon kenne, die schon vor dem Wettkampf Schmerzmittel nehmen, damit es danach nicht so weh tut, ja, dann denke ich mir auch, man, es ist eine Willenssache, verstehe ich alles, am Marathon laufen, einmal einen Triathlon absolvieren, Finisher zu sein, also für den Kopf, dass das für den Körper dann bei Hobbyleuten gar nicht mehr gut ist, also das glaube ich dann schon.
Also ich meine so aus der Sportwissenschaft und für die Physiologie oder fast Sportmedizin heraus empfehlen wir Vorbereitung für einen ungeübten, normalen Menschen einen Ironman zu machen, mindestens 7 Jahre.
Jetzt hast du mich angeschaut, ne?
Zum Beispiel, wenn du jetzt heute sagst, wir machen Ironman, Simone, dann brauchen wir jetzt, um dich dort unbeschadet hinzubringen, 7 Jahre Training. Das ist so die Empfehlung aus der Literatur.
Werde ich auslassen.
Olympische Spiele Brisbane, glaube ich.
Werde ich auch in meiner Altersklasse auslassen.
Aber sonst muss man wirklich klarerweise sagen, das ist in vielen Fällen nicht gesund. Und ich glaube, der Bocki hat vor ein paar Tagen mal gepostet, so Triathlon ist das Auffangbecken.
Wer
für
ist Bocki?
Das auch ehemaliger.
Ein Kreativer der Triathlon. Okay.
Ja, ein Kreativer der Triathlon-Szene, auch ehemaliger Profi und hat das eben vor ein paar Tagen ganz schön gesagt. Triathlon ist ein Auffangbecken, glaube ich, für alle möglichen unglücklichen Seelen sozusagen, mehr oder weniger frei formuliert. Ich weiß es jetzt nicht mehr auswendig, aber das stimmt schon. Also wir finden da ganz viele Selbstverwirklichungsambitionen bei den Age-Groupern, die nicht unbedingt gesund sind. Also wo man sagen muss, das ist dann auch diese hohe Leidensfähigkeit, das ist eigentlich nicht cool. Also das ist nicht ein Profisportler, der hat ein Commitment, der hat ein super Team rundherum, das alles abfedert, was eigentlich diese ungesunden Faktoren auch versucht, zum möglichst minimal zu halten. Wir sprechen auch immer beim Tennis über diese enorme Aufschlaggeschwindigkeit, über diesen Impact, den das auch auf den Körper hat.
Siehe jetzt, Shelton hat WO geben müssen, das ist der, der zurzeit am schnellsten aufschlägt, mit 2,50 ungefähr. Irgendwann macht die Schulter da nicht mit. Ne?
Genau. Also das ist. Und als Profi hast du diese Faktoren aber im Kopf. Es ist ein Teil deines Berufsrisikos sozusagen. Du hast aber auch ein Team, das versucht, alles abzufedern. Ja. Aber bei den Amateuren muss man ganz klar oft sagen, ist das echt so notwendig für dein Seelenwohl? Oder können wir vielleicht doch irgendeine andere sportliche Betätigung finden, ohne diesen extrem?
Ja, aber ich glaube, das ist auch der Kick, den die Leute haben wollen. Ich verstehe es bei manchen Sachen. Also ich bin jetzt in einem Alter, wo ich den Kick nicht mehr so suche. Aber was ist heute Paragliden oder was ist die höchsten Berge der Welt zu besteigen? Und da mache ich halt einen Ironman oder einen Triathlon oder einen Marathon. Aber wie gesagt, ich habe jetzt gelernt, was du da machst eigentlich, was für ein Team da dahinter steckt, welche Gedanken du dir machst, ja, wo du noch wie was rausholen, wie viel Gramm du zu dir nimmst. Also würde der Tennisspieler jetzt nicht dran denken. Manche adaptieren das schon, wie Djokovic, der auf jeden Punkt schaut, wo er noch was drehen kann. Aber da sind halt noch viele andere Faktoren. Aber was ist so ein Trainingsumfang bei dir?
Ich bin tatsächlich, passt thematisch ganz gut, aber ich habe tatsächlich so mal mit Red S ein bisschen Probleme gehabt, einfach da zu wenig. Also du sprichst an, ich bin jetzt nicht schwerer Athlet, um es mal so auszudrücken, und habe da einfach zumindest ein Jahr lang einfach viel zu wenig zugeführt meinem Körper, also mehr Energie umgesetzt, als dass ich zugeführt habe. Okay. Und das hat Spuren hinterlassen, und deswegen, jetzt gerade mit dem Wechsel auf die längeren Distanzen, wo man dann auch davon ausgeht, okay, dann hast du auch mehr zu trainieren. Ja, das habe ich probiert, das hat nicht so gefruchtet, einfach weil mein Metabolismus da anders reagiert, und deswegen, ich bin natürlich schon darüber im Klaren, wenn ich jetzt sage, untere Grenze, wir sprechen da von 20 bis 25 Stunden die Woche, 2 bis 3 Mal täglich, eigentlich so jede Disziplin, also 4-mal schwimmen, 4-mal, 4 bis 5-mal laufen, 4 bis 5-mal Radfahren, 2-mal im Kraftraum. Das ist natürlich noch absurd, ne? Also so im Querschnitt, aber trotzdem gibt es einfach noch andere Athleten, die da deutlich, deutlich mehr trainieren.
Ja, also das Red S-Thema,
ja, das
ist
haben wir,
sehr aktuell, auch bei uns jetzt im Podcast, weil wir sehr viel jetzt auch mit diesem Thema zu tun hatten in unseren Gesprächen.
Energiedefizit, ja.
Genau.
Also das haben wir zuletzt in dem zyklusbasierten Training gehabt mit einem Wissenschaftler.
Das Spezielle ist, vielleicht hast du dann noch irgendwie was aus der Literatur parat, aber ich finde es so spannend, das ist ja nicht wie, man geht zum Arzt, macht einen Covid-Test und dann, ja, du hast Red S oder nicht. Also das ist ja, es gibt ja keine ganz klare Diagnose, also beim weiblichen Geschlecht ist ja einfacher, doch dann, wenn die Periode ausbleibt. Aber bei Männern ist es unheimlich schwierig, und ich habe, es hat tatsächlich lang gedauert. Ich arbeite seit 1,5 Jahren, 2 Jahren mit einem Leistungsdiagnostiker zusammen, der so ein bisschen medizinischen Background hat, und der hat mich einfach so oft jetzt getestet, dass er irgendwann gesagt hat, das passt nicht zueinander. Ja. Also das kann nicht sein, dass da solche Sprünge drin sind. Ja.
Ist natürlich ein großes Problem, weil wie definiert man das? Wie testet man das? Es gibt keine diagnostischen Mittel, die jetzt so valide sind. Gerade bei den Männern ist es noch einmal schwieriger. Und wir haben zwar jetzt auch letztens darüber gesprochen, dass es eben nicht nur Frauen betrifft und dass man das auch bei den Männern, vor allem diese zu geringe Energiedichte oder Energiezufuhr im Gegensatz zum Verbrauch, doch auch viel stärker thematisieren muss. Wir haben ja jetzt auch auf der Langdistanz ein sehr populäres Beispiel mit Lionel Sanders, der auch öffentlich dann gut drüber gesprochen hat, wo man einfach sagen muss, das ist Thema, auch bei den Männern. Und wir müssen da viel gewahrer sein, auch quasi in der Aufklärung, und einfach auch quasi wieder ein eigentlich ernährungsphysiologisches Thema, das aber natürlich in weiterer Folge auch für die Gesamtgesundheit ganz, ganz maßgeblich über den Zeitraum des Profisports hinaus relevant wird, weil auch bei einem Mann ist das natürlich essentiell, nicht nur für die Leistungsfähigkeit währenddessen.
Also es gibt natürlich Parameter, also der Blick in die Hose morgens oder nachts, also das ist ganz, ganz blöd gesprochen, aber
Hormone sind auch beim Mann natürlich ganz wesentlich.
Ja, klar, ja, aber wie gesagt, das ist nicht klar attestiert werden kann. Also das ist eben so ein bisschen ein Problem. Aber ich habe eben für mich eben ein bisschen einen anderen Ansatz gefahren und erwähne diese 20 bis 25 Stunden, wieso so viel und nicht mehr. Also das ist eben das, was ich jetzt festgestellt habe, was ich reinbekomme. Also das ist natürlich, es gibt natürlich dann immer die guten Esser, wie man sagt. Ich bin das wahrscheinlich nicht. Aber auch grundsätzlich ist man da auch wahrscheinlich in der Resorption irgendwie limitiert, nehme ich an. Und deswegen, habe ich dann jetzt auch, also für mich so einen guten Weg gefunden, der mir dann auch jetzt in weiteren Diagnostiken diagnostiziert wurde. Also wir gucken da auch ganz genau, wie viele Fette werden bei gewissen Intensitäten oxidiert zum Beispiel. Mhm. Und wenn sich sowas eben in die richtige Richtung entwickelt, dann weiß man eigentlich, dass man so die richtigen Kniffe im Training gemacht
hat. Eine Frage, die ich trotzdem noch. Nimmst du auch Probiotika?
Ich nehme Probiotika, ja. Also das SR... Neun, genau.
Stressrebär.
Ja. Das ist genau, ist in Österreich Stressrebär. Vielleicht einmal zur Erklärung auch im Podcast, wir haben ja auch deutsche und österreichische Zuhörer. In Deutschland heißt es Omnibiotik SR9 und in Österreich Omnibiotik Stressrebär, also SR steht für Stressrebär und 9 sind 9 Bakterienstämme.
Ja. Okay, also ich bin mega beeindruckt. Also ich habe jetzt Triathleten, haben mir gedacht, okay, es sind harte Hunde, irgendwann werden sie sich Schmerzmittel reinhauen für die letzten Kilometer. Aber natürlich hat sich das wahrscheinlich bei euch auch enorm weiterentwickelt, weil wenn du da die alten Filme anschaust, wo sie drüber schleifen irgendwo letzten Kilometer.
No pain, no gain, das ist halt schön wär's. Also wenn das so einfach wäre, so mehr ist mehr.
Dann würde es jeder machen.
Also es wäre zu einfach. Das ist das Problem, ja.
Also für mich war es immer beeindruckend, aber ich habe mir immer gedacht, entweder gehe ich schwimmen, gehe Radfahren oder gehe laufen. Ich muss nicht alles hintereinander machen und noch nicht in der Intensität. Aber es ist auf alle Fälle beeindruckend. Und wenn man dann Olympische Spiele hat, das ist halt der Zeitpunkt, wo jeder dann auch Triathlon schaut. Das ist halt so.
Ja, auf alle Fälle. Und ich denke, also gerade die Zusammenarbeit mit dem Yannick war für mich auch ganz spannend, weil so eigene Themen wie eben dieses Kalium-Thema war ja für mich immer sehr relevant und populär. Das betrifft aber gar nicht so viele. Das heißt, es gibt Menschen, die haben einfach in ihrem Elektrolythaushalt bestimmte Bedürfnisse oder dort, wo eben mehr Zufuhr notwendig ist. Und das ist nicht nur das Magnesium oder es ist nicht nur das Natrium. Da muss man ganz vorsichtig sein, weil die regulieren sich ja untereinander. Und wenn du eben auch so ein Kalium-Thema hast, dann musst du darauf auch explizit achten. Und das war dann auch ganz schön, dass ich eigentlich aus meiner Erfahrung dann einfach nur auch dran gedacht habe und den Input liefern konnte und dass es dann für ihn einfach ein Denkanstoß war, in die Richtung zu schauen und was dann auch wesentlich ist.
Aber würdest du sagen, dass dieses ganze Omnibiotik-Bauer-Team also dass wir Normalsterblichen für unseren Hobbysport von den Triathleten, von den Extremsportlern, von deinen Beobachtungen, Forschungen, Entwicklungen auch dann profitieren, was du dann in Produkte einbaust?
Ja, ich hoffe. Also das wäre schon auch
das Ziel. Also das ist auch das Ziel.
Natürlich, weil einerseits Athleten zu unterstützen, das ist auch mein so innerer Forschungsdrang und natürlich auch hat man seine Liebe zu Sport generell. Also ich würde das jetzt nicht nur auf Triathlon runterbrechen. Ich finde es einfach großartig, wenn Menschen so viel Energie und Leidenschaft in ein Projekt stecken und dann auch das mitzuverfolgen, wie sie erfolgreich sind. Das macht mir jetzt auch unfassbar viel Spaß. Und deswegen ist es natürlich wie so eine Feldforschung, aber auch natürlich für diese breite Masse, weil Triathlon profitiert ja eigentlich von einerseits den Profis, die im Rennen mit den Amateuren gleichzeitig performen. Du kannst dich ja direkt quasi mehr oder weniger messen. Die Profis starten ein bisschen früher und haben vielleicht mehr mediale Aufmerksamkeit und so weiter. Aber die Amateure, diese, weiß nicht, wie viele gestern in Zell am See am Start waren, 1500 Age-Grouper, die starten ein paar Minuten danach und die sind dann live dabei quasi und das ist doch großartig und haben die gleichen Bedürfnisse.
Ich meine aber gar nicht nur die Triathleten, sondern ich meine jetzt auch an Tennisspieler, natürlich, an Fußballer, an Hobbyläufer, wo ich einfach sage, manchmal hat man so das Gefühl, naja gut, das ist für die Profis, aber das mache ja ich nicht. Aber dass dir der normale Carbo-Drink oder Gel oder Riegel auch einmal besser tut, als wie irgendwo da hingreifen zu einem Gatorade oder sonst irgendwas.
Klar.
Das also, meine ich damit.
Ja. Das ist ja das aus so einem sehr nerdigen, extremen Sport, ergibt sich natürlich unfassbar viel Wissen, von dem ja dann auch ganz viele andere Sportarten profitieren. Meine, und das tun sie ja schon. Das sehen wir ja schon auch mit unserem Engagement im Tennissport und auch dieser ganzen Skifahrer, mit denen wir zusammenarbeiten, denen empfehle ich ja im Prinzip produktwise nichts anderes als dem Yannick. Nur es ist halt quasi für sie auch abgestimmt, dass sie haben andere Bedürfnisse. Mhm. Aber die Bedürfnisse aus der Physiologie heraus sind ja sehr, sehr ähnlich. Und deswegen glaube ich eigentlich, ist so ein extremes Beispiel wie auch der Triathlon immer ein super Feldforschungsbereich, weil Proof of Concept, wenn es da funktioniert, dann profitieren ganz viele andere auch davon.
Ja, und was ich da vielleicht noch anfügen möchte, ist einfach diesen neuen Ansatz für mich beschrieben und der fußt einfach auf dem Konzept, okay, health first. Also erstmal muss das ganze Fundament, mein Körper muss gesund sein und ich weiß noch genau, als wir unsere Zusammenarbeit initiiert hatten, da hatte ich eine Mikrobiomanalyse machen lassen und du hast mich angerufen und warst ganz, es hat einen geschockten Eindruck gemacht, weil ich habe dann gleich gemerkt, da ist irgendwas, man weiß es ja nicht und das ist vielleicht auch so ein kleiner Ratschlag für alle da draußen, also regelmäßig irgendwie auch das mal abchecken zu lassen, es muss keine Mikrobiomanalyse sein, wahrscheinlich widersprichst du mir da, aber zumindest mal Blutwerte und einfach
definitiv,
das ist das Fundament und natürlich haben wir da andere Anforderungen einfach mit dem, was ich jetzt was mein Beruf ist jetzt gerade und du bist dann doch mit der Sprache rausgerückt und hast gemeint, die Entzündungswerte, die haben das quasi die Skala gesprengt, also es gab eine Skala und das war gar nicht mehr ersichtlich. Und dann hast du so ganz vorsichtig gefragt, was da denn sein könnte. Und in meinem Fall, also es war, meine ich, Anfang Februar, März und ich bin Allergiker. Und das ist natürlich, also war mir bis dahin auch nicht bewusst, dass das natürlich auch einen Einfluss auf alles andere hat. Also ich habe gedacht, ja, das ist halt ein bisschen Schnupfen und die Augen tränen, aber das ist eine Entzündung. Genauso ist es ein damit verbundenes Asthma, ist auch eine Entzündung. Und was macht man gegen diese ganzen Entzündungen im Körper? Weil ich mache beim Training gebe ich auch nochmal Entzündungen dazu. Ja. Und da gilt es eben irgendwie einzugreifen und die Produkte helfen mir da.
Ich bin baff, ich bin echt beeindruckt.
Ich habe jetzt nämlich den Test nochmal aufgemacht und wir werden sicher bald wieder mal einen machen, ich glaube, das macht Sinn. Aber ja, das war damals wirklich für mich die erste so Hinschauen und so, okay, da ist irgendwas völlig überreguliert in der Immunantwort und natürlich als Allergiker hast du dann einen Reaktionsmechanismus, wo der Körper halt sagt, Birkenpolle, keine Ahnung, du willst mir quasi des Lebens trachten, ich muss mich schützen. Das ist natürlich genau dann, wenn ein Athlet dann auch zusätzliche Faktoren hat, die den Körper schwächen, natürlich ganz, ganz einflussreich, auch für den Darm. Weil das, was ich hier dann gesehen habe, ist einfach, dass quasi aus dem Darm heraus ein Abwehrmechanismus entsteht, der dann zu einer Entzündung führt. Und natürlich, wenn er sowas bedenken kann, dass das auch seinen Darm betrifft, kann nicht nur Augen und Nase, dann kann man gegensteuern.
Ich bin echt baff. Ich bin baff vom Triathlon, den ich ein bisschen erklärt bekommen habe, aber auch vom Yannick. Sehr, sehr beeindruckend, muss ich ehrlich sagen. Und 2028 geht es ja aus.
Ich habe
mich. Dass wir dich verfolgen.
Sicherheit
mal. Simone, das kriegen wir doch hin, oder?
Ja, ich weiß nicht, was die Ambitionen sind. Ich glaube, der Yannick hat sich da doch eher.
Achso, nicht Olympia.
Nee, ich bin jetzt tatsächlich auf die längeren Distanzen gewechselt. Ich meine jetzt, also es geht noch nicht in Richtung Hawaii, es ist gerade auf der Mitteldistanz treibe ich mich rum, da gibt es aber auch sehr spannende Rennformate, wir haben jetzt eine World Tour, die sehr attraktiv ist, also das ist so ein bisschen die Idee Formel 1, es sind nur 20 am Start, ich hoffe, dass ich in 2,5 Wochen einen Einsatz bekomme nochmal, über eine Wildcard noch, aber das ist so gerade so für die, also kurzfristig die Idee,
die sich da eine Frage, die ich noch habe, wie viel Rennen bestreitest du dann?
Das wollte ich gerade auch noch, als wir das von AltersklassenathletInnen hatten. Ich betreue auch ein paar, weil ich so ein bisschen das Bestreben habe, darauf zurückzugeben. Und das ist, ja, ist was ganz anderes, ne? Also ich habe so zwischen 8 und 10 Rennen im Jahr. Das ist natürlich jetzt auch, wenn ich gestern einen Bewerb hatte, denke ich natürlich dann mit Zieleinlauf schon daran, dass ich in 3 Wochen noch mehr muss. Also das ist jetzt bei mir auch so, dass ich aus der Höhe kam und dann sind es dann, als gibt es so Heat Training ist gerade im Trend. Also es geht gleich weiter quasi. Und für Altersklassenathleten ist es ja oft so, was ich sehr, sehr beeindruckend finde, man fängt irgendwie im September an zu trainieren für einen Bewerb im August nächsten Jahr. Mhm. Und es gibt nur diesen einen. Es gibt nur diesen einen Tag und da hängt alles von ab. Finde ich sehr beeindruckend, aber ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass ich jetzt schon Jahre anders mache, einfach mit vielen, vielen Wettkämpfen. Aber es ist einfach, also für mich wäre es ja natürlich als Berufssportler ein enormes Risiko. Ja. Aber auch diese mentale Energie, das ist dann irgendwie November, Dezember ist schon dunkel in Deutschland und dann kommt der Januar und dann sitzt man da Ende Januar und weiß, also nochmal 6 Monate. Also das ist, finde ich, enorm beeindruckend.
Deswegen also da lobe ich mir den Tennissport, wo ich quasi jede Woche eine neue Chance habe. Auf der anderen Seite, wenn ich nicht das Turnier gewinne, gehe einmal die Woche als Loser nach Hause. Also das ist das Erste, was du im Tennis lernst. Auch Roger Federer hat gespielt, keine Ahnung, 25 Turniere. Ja. Und wenn er 7 gewonnen hat, war das super. Oder 8 und die restliche Zeit ist er vielleicht guter Zweiter oder noch schlechter worden. Ne?
Ja, ich glaube, der Janik bleibt beim Triathlon. Wir wünschen ihm auf alle Fälle alles Gute. Ja, wir werden bald mal wieder eine Mikrobiomanalyse machen und vielleicht besprechen wir ja die dann ein bisschen auch weniger dramatisch. Jetzt kennen wir uns ja schon ein bisschen. Genau. Und ja, danke für dein Kommen.
Vielen Dank.
Und hat viel Spaß gemacht.
Ja. Danke. Mir auch. Vielen Dank. Ja.
Ciao.
Cut. Und wer hat's produziert? Das Pod. Deine Podcast-Agentur.